Ja, guten Morgen. Gerne dürft ihr mir gleich mit mir den Bibeltext aufschlagen aus Jakobus 4, die Verse 7 bis 12. Wir lesen schon den Vers 6 noch mit. Er ist noch als Übergang sehr hilfreich. Jakobus 4, schon ab Vers 6. Und da lesen wir: Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Unser abschließender Gedanke in der letzten Predigt zu diesen ersten Versen war das Wunder der überwältigenden Gnade Gottes. Deshalb haben wir diesen Vers 6 nochmal gelesen. Diese Gnade Gottes, die so viel reicher und größer ist als all unsere Sünden, all unsere Schuld, all unsere Selbstsucht, unsere Weltverliebtheit, wie es in den ersten Versen heißt. Und als Mittel gegen diese Selbstsucht, die so oft auch zu Streit, zu Verleumdungen führt, wie es ausführt hier in Vers 1 und auch in Vers 11 und 12, so weist uns Jakobus auf den viel besseren Weg hin, auf den Weg der Nachfolge Jesu. Es ist der Weg, der uns immer wieder neu zur Buße, zur Umkehr und zur Demütigung vor Gott führen möchte. Wir haben in Vers 6 gelesen, dass nur der Demütige Gnade erfahren wird. Warum? Weil bei Gott ganz andere Regeln gelten als in dieser Welt. Bei Gott zählt eben nicht der Stärkste, der Hinterlistigste, der sich mit Ellenbogen seinen Weg durch diese Welt schafft, seinen Erfolg dadurch feiert. In Gottes Reich ist es genau andersrum. Zum Niedrigen beugt sich Gott hinunter. Aber dem Demütigen, dem Hochmütigen, der selber glaubt, durchs Leben zu kommen ohne Gott, dem tritt Gott in seiner königlichen Majestät entgegen. Ihm widersteht er. Und es ist immer wieder wichtig zu sehen, Jakobus erfordert keine Sündlosigkeit, wenn er so deutlich spricht. Er weiß sehr wohl um unsere Schwächen. Er weiß um unsere Sünden. Und er benennt sie deshalb auch konkret bei Namen. Das haben wir letztes Mal in den Versen 1 bis 4 angeschaut. Doch gleichzeitig macht er deutlich, vor Gott zählt nicht die Menge der Sünden, sondern da zählt das Herz, wie unser Herz zu Jesus steht. Und auch wenn wir täglich wieder neu sündigen, das Entscheidende ist, Gott gibt dem Gnade, der immer wieder demütig sich unter ihn stellt. Und weil Gott gnädig ist, fordert Jakobus nun in den Versen 7 bis 9 seine Leser mit der geballten Ladung von insgesamt 10 Imperativen zur Umkehr auf. 10-mal. Diese 10 Aufforderungen habe ich in 6 Schritte der Umkehr gebündelt, zusammengefasst, und die werden wir uns gleich anschauen. Im Prinzip beschreibt Jakobus hier diesen immerwährenden Prozess des Hinfallens und des Aufstehens und des Wiederhinfallens und Wiederaufstehen. Und erneut fallen wir hin, wir stehen wieder auf und immer so weiter. Es gibt kein Christsein ohne ständige Demut, Buße und Erneuerung von oben. Und entsprechend habe ich das Thema für heute Morgen genannt: 6 Schritte der Umkehr, ohne die kein Christ leben kann. Diese 6 Schritte sind auch die Gliederungspunkte für heute Morgen und sie lauten: erstens, sich Gott unterordnen, zweitens, dem Teufel widerstehen, drittens, das haben wir auch in den Liedern schon gesungen, sich Gott nahen, viertens, sich reinigen, fünftens, echte Reue zeigen und sechstens, sich demütigen. Starten wir mit dem ersten Schritt, sich Gott unterordnen. Davon lesen wir gleich in Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Unterwerfen heißt hier wörtlich unter etwas einreihen. Dieses Wort wurde von Soldaten auch gerne verwendet, die unter der Autorität ihres Befehlshabers standen. Und Jakobus beschreibt mit diesem Wort ein freiwillig, ein bewusstes sich unterwerfen unter die Autorität Gottes als dem souveränen Herrscher dieser Welt. Diese Aufforderung beinhaltet also, dass wir uns Gott, seinem Wort und auch seinem Willen unterwerfen in unserem ganzen Wesen, in unserem ganzen Wegen. Anstatt Gott zu widerstehen, sollen wir uns freiwillig ihm unterordnen. Konkret heißt das, Gott muss endlich Gott werden in meinem Leben. Alle anderen Götter müssen verschwinden. Ich darf mich nicht mehr von den Lüsten und Begierden leiten lassen, denn ich muss mich entscheiden. Wer hat in meinem Leben das Sagen? Wer ist hier wirklich der Chef im Haus? Wer ist der Oberbefehlsgeber in meinem Leben? Jesus selber ist hier unser großes Vorbild. Denn exakt zu dem Zeitpunkt, als er den völligen Unglauben und die krasse Ablehnung der Bevölkerung damals erfahren hatte, zeigte er dennoch die Unterordnung unter den Willen seines Vaters. Und er sagt es mit den Worten: Ja, Vater, denn so war es vor dir wohlgefällig. Matthäus 11. Er wusste, ich gehe im Willen des Vaters. Gott, wirklich Gott sein lassen im Leben, das ist also hier der erste wichtige Schritt. Die große Voraussetzung, um als Christ im Alltag zu überleben. Denn Christsein ist kein Spaziergang, sondern Kampfzone. Der Widersacher Gottes, er möchte uns ständig zu Fall bringen. Und daran erinnert Jakobus uns im zweiten Schritt und sagt, wir müssen dem Teufel widerstehen. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Eine sehr spannende Verheißung. Der Teufel flieht. Wann? Wenn wir ihm widerstehen. Die Frage ist, wie können wir dem Teufel konkret widerstehen? Bevor wir dieser Frage nachgehen, schauen wir uns zunächst die Herangehensweise des Teufels an. Schließlich ist er immer noch der Fürst dieser Welt, 2. Korinther 4, der uns ununterbrochen verführen und manipulieren will, der uns wegziehen möchte von Gott. Warum? Weil jeder, der zu Gott gehört, ist gleichzeitig ein absoluter Feind des Teufels. Und damit sind wir in seinem Schussfeld, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn Jakobus uns hier zum Widerstehen aufruft, dann macht er genau das deutlich: Wir befinden uns in einem Kampf. Nein, es ist kein Kampf zwischen gegen Fleisch und Blut. Nicht mit Waffen, wie wir sie im Kriegen erleben. Es ist ein Kampf der unsichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt. Dort, wo der Teufel und seine Dämonen ihr Unwesen treiben. Ja, der Teufel ist Realität. Auch wenn er heutzutage gerne als Märchen aus längst vergangenen Zeiten angesehen wird, auch das ist natürlich wieder Taktik vom Teufel, dass man ihn abtut
als Märchenfigur. Der Teufel, der Satan auch genannt wird, ihn gibt es wirklich. Er ist nicht nur eine Witzfigur irgendwie mit einem Dreizack und Hörnern auf dem Kopf. Nein, er tritt als brüllender Löwe auf, sagt Petrus im ersten Brief in Kapitel 5, Vers 8. Er sucht, wen er verschlingen kann. Das ist sein Ziel mit dir und mir. Petrus spricht dort übrigens in ganz ähnlicher Weise wie Jakobus von den Angriffen des Teufels, denen wir widerstehen sollen. Und er leitet es sogar mit demselben Aufruf zur Unterordnung und zur Demütigung Gott gegenüber ein. So demütigt euch nun, heißt es dort, unter die gewaltige Hand Gottes. 1. Petrus 5, Vers 6. Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Dieses Unterordnen scheint also ein ganz wichtiger Schlüssel zu sein im Kampf und Widerstehen dem Teufel gegenüber. Denn Jakobus und Petrus betonen es gleichermaßen in diesem Zusammenhang, diese Unterordnung, diese Unterwerfung unter Gott und seinen Willen. Und wir wissen es alle aus unserem eigenen Leben. Egal wie wir uns anstrengen, wie wir uns bemühen, unsere Kraft reicht nicht aus, dem Teufel zu widerstehen. Nur wenn wir uns Gott unterstellen, stehen wir unter einer größeren Macht. Einer größeren Macht als die Macht des Satans. Deshalb werden wir auch in Epheser 6 dazu aufgerufen, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Sonst gehen wir im geistlichen Kampf unter. Wir brauchen den Gürtel der Wahrheit, der dort genannt wird. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Von ihm lernen wir wahrhaftig und echt zu sein. Wir brauchen diesen Panzer der Gerechtigkeit, der als zweites dort genannt wird. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und wenn er in uns ein geheiligtes Leben hervorbringt, dann ist das unangreifbar für die Welt und auch für den Teufel persönlich. Wir brauchen zudem Füße, die bereit sind, hinauszugehen, die frohe Botschaft den Menschen zu bringen, damit sie gerettet werden. Ganz besonders brauchen wir den Schild des Glaubens. Denn nur wer sein Vertrauen ganz auf Gott setzt, der kann Versuchungen fliehen. Der kann widrige Umstände ertragen. Und er kann auch seine Zweifel immer wieder neu Gott abgeben. Echter Glaube sagt, ich vertraue Gott mehr als den Umständen. Schließlich der Schutzhelm, der uns bereitgestellt wird, ist das Heil, das wir in Christus haben. Ganz gleich wie die Schlacht um uns her tobt, der Christ lässt sich nicht beirren. Warum? Weil er weiß, der endgültige Sieg, der ist sicher, der ist safe bei Jesus. Diese Verheißung, dass er mich ans Ziel bringt, sie hilft mir auch. Sie bewahrt mich vor Rückzug. Sie bewahrt mich vor Kapitulation. Denn es heißt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was für eine großartige Verheißung in Römer 8. Und nicht zuletzt brauchen wir aus dieser Waffenrüstung das Schwert des Geistes. Hier, dieses Wort Gottes, die Bibel. Das ist übrigens die einzige Waffe, die wir im Kampf einsetzen sollen. Und mit dieser Waffe sind wir in der Lage, dem Teufel zu widerstehen. So hat es Jesus am eigenen Leib uns vorgemacht. Als er versucht wurde in der Wüste, hat er dreimal mit Bibelworten geantwortet. Jesus ist diesem Kampf nicht ausgewichen. Er ist nicht abgehauen, davongelaufen. Nein, er hielt diesem Kampf stand. Aber er hat sich nicht verführen lassen. Und am Ende musste der Teufel fliehen. Ganz genau, wie es Jakobus hier schreibt. Und das ist diese gute, diese wichtige Botschaft. Wenn wir uns Gott und seinem Willen unterwerfen, uns in die Gegenwart des lebendigen Gottes immer wieder neu flüchten, dann sind wir keine hilflosen Spielbälle des Teufels mehr, weil wir dann unter Gottes Segen, unter Gottes Schutz stehen. Und wenn der Teufel dann doch wieder mit seiner List uns einfangen möchte, wenn er uns Zweifel sät, hier einen Zweifel, dort einen Zweifel, dann müssen wir unsere Ohren, unsere Herzen ihm gegenüber verschließen, zumachen und zielgerichtet auf das Werk schauen, das er am Kreuz vollbracht hat. Denn dort wird wieder neu seine große Liebe uns sichtbar, wenn wir ihn sehen. Und dann müssen wieder alle Zweifel weichen, weil wir wissen, er ist größer. Er ist der Sieger. Oder wenn der Teufel wieder versucht, uns mit Versuchungen, mit Verführungen zu Fall zu bringen, müssen wir ebenfalls nach Golgatha blicken und werden kaum glauben können, wie Jesus alle himmlischen Hilfsmöglichkeiten, also die Millionen Engel, die er hätte holen können als Hilfe, abgelehnt hat. Er ging den Weg bis zum Ende. Er war lieber bereit zu sterben für deine und meine Erlösung. Wenn wir das sehen, dann gibt auch das uns wieder Kraft, den Versuchungen und Verführungen Nein zu sagen. Doch immer da, wo wir mit eigener Kraft kämpfen, ist die Niederlage vorprogrammiert und wir werden fallen. Was wir deshalb vor allem immer wieder brauchen, unterstreicht der nächste Schritt, der dritte, sich Gott nahen. Naht euch zu Gott, heißt es da in Vers 8, so naht er sich zu euch. Erneut eine unglaublich wertvolle Verheißung. Die vorherige lautete, dem Teufel müssen wir widerstehen, dass er flieht. Gott dagegen, ihm müssen wir uns nahen, entgegenlaufen, weil er ist vertrauenswürdig. Ihm müssen wir aktiv entgegengehen. Das ist also eine große Verantwortung unsererseits. Gott erwartet den ersten Schritt von mir und sagt, komm in meine Nähe. Ich zwing dich nicht dazu. Aber wenn du kommst, dann verspreche ich dir, dass ich dich umgeben werde. Von allen Seiten. Ich werde dich halten und ich werde dir Geborgenheit geben. Bei mir bist du sicher. Diese Nähe Gottes brauchen wir so sehr, wie der Fisch das Wasser braucht. Christsein ist nämlich kein Buch, kein Glaube an ein Buch, kein Glaube an eine Gemeinde oder ein Glaubensbekenntnis, sondern es ist der Glaube an eine Person. Es geht um Jesus, um die Beziehung mit ihm, ihn besser kennenzulernen, ihm treu zu folgen, mit seinen Werten, mit seiner Kraft ein heiliges Leben zu führen. Das ist wahres Christsein. Und diese Nähe, sie braucht viel Zeit. Zeit, die wir mit Gott im Gebet, im Bibellesen verbringen. Es braucht Interesse, das wir an ihm haben, ihn mehr kennenlernen zu wollen. Und es braucht Bereitschaft, ein reines, gottgefälliges Leben unter seiner Regie führen zu wollen. Unser Gott, er ist heilig. Und solange wir an den sündigen Gewohnheiten festhalten wollen oder halbherzig so viel Gott wie nötig und so viel Welt wie möglich mitnehmen wollen, können wir diesem heiligen Gott nicht nahe sein. Deshalb fordert Jakobus seine Leser nun im vierten Schritt auf, sich reinigen zu lassen. Vers 8b heißt es, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Im Alten Testament steht es, sich Gott nahen, immer in direktem Zusammenhang mit Reinigung. Man konnte sich Gott nicht ohne weiteres nahen. Das war vor allem den Priestern vorbehalten. Und wenn sie sich Gott nahen wollten, mussten sie sich einer großen Reinigungszeremonie unterziehen. Vor den großen Festen musste sich das ganze Volk reinigen. Und da Jakobus vorrangig zu bekehrten Juden spricht, ist anzunehmen, dass er hier auf die kultische Reinigung im Alten Testament anspricht. Denn beide Verben, reinigen und heiligen, sie passen prima hier in diesen Kontext und waren den Judenchristen wohl bekannt. Diese enge Verbindung von Reinigern und sich Gott nahen macht auch uns deutlich, wie unwürdig wir eigentlich sind, Gott zu begegnen. Wie wir es nicht verdient haben. Denn täglich neu machen wir unsere Hände schmutzig. Und Hände stehen hier symbolisch für unser Handeln. Das heißt, all die bösen Taten, die bösen Dinge, die wir tagtäglich tun, mit denen wir uns beschmutzen, sie brauchen stets Reinigung von oben. Und Jakobus, er fordert uns auf, nicht mit der Sünde zu spielen, sondern jede Sünde, die uns bekannt ist, zu bekennen, sie sofort mit Gott in Ordnung zu bringen. An dieser Stelle dürfen wir nicht nachlässig werden, sondern müssen täglich neu uns vor diesem Gott beugen, Reinigung in Anspruch nehmen. Die Bibel nennt es Umkehr, Buße, Erneuerung. Und das brauchen wir nicht nur einmalig bei der Bekehrung, sondern wir brauchen es immer wieder neu, wenn wir unsere Hände beschmutzen. Jakobus, er geht hier noch einen Schritt weiter, weil er weiß, dass unser Handeln getragen ist von unseren Motiven. Es kommt ja irgendwo her, dass wir so oder so handeln. Und jeder, der halbwegs ehrlich ist, er weiß ganz genau, dass auch in unseren Motiven so viel falsche, sündige Motivation oft zu finden ist. Deshalb brauchen wir auch hier immer wieder ein gereinigtes, heiliges Herz, das wir von Gott erbeten dürfen. Denn was Gott hasst wie die Pest, und davon lesen wir hier, das sind zwiegespaltene Herzen. Also wankelmütige Menschen, die ständig hin und her schwanken, die sich nicht genau entscheiden können, will ich jetzt Jesus folgen oder doch noch an dieser Welt festhalten. Die schwanken ständig zwischen Gottesliebe und Weltliebe. Ich glaube, was wir als Gläubige hier im Wohlstand ganz besonders nötig haben, ist ein heiliges Erschrecken vor der eigenen Sündhaftigkeit. Denn dann, sagt Jakobus in Vers 10, kann Gott uns groß machen, wenn wir uns demütigen. Doch bevor das geschieht, kommt noch ein weiterer Wachrüttler von Jakobus in Vers 9. Und hier kommt er zum Höhepunkt seiner Ausführungen. Genau gesagt, er spricht vom absoluten Tiefpunkt, an den Gott mit uns gehen möchte, an den Gott uns führen möchte, wenn wir schuldbeladen mal wieder auf dem Weg zu ihm sind. Was echte Reue bedeutet, führt er nun nämlich in Vers 9 genauer aus. Unser fünfter Schritt im Prozess der Buße und Umkehr. Da heißt es, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Was für krasse Worte. Hoffnung für alle übersetzt hier den Anfang. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Ich denke, da fängt das Problem oft an. Wir wissen von vielen anderen, bei denen ist die Schuld sehr groß. Das wissen wir, aber doch nicht bei mir. Da drückt man gerne mal ein Auge zu, bewertet die eigenen Sünden viel geringer als die der anderen. Die sind ja viel schlimmer. Das Sprichwort Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, der trifft hier völlig ins Schwarze. Denn damit fängt Jakobus an. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist, nicht die der anderen. Darum geht es hier. Zu sehen, wer bin ich wirklich vor Gott. Und wenn ich das zulasse und Gott mir die Realität meiner eigenen Sündhaftigkeit ungeschminkt präsentieren darf, dann sind wir vom zweiten Teil des Verses nicht mehr so weit entfernt, wo es heißt, erschreckt und trauert über eure Sünde. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden. Was auf den ersten Blick eher düster und negativ klingt, ist genau das Wesen von echter Reue. Wir sollen über uns selber trauern, weinen, erschrecken, ja uns sogar elendig fühlen. Nicht mehr länger den Coolen spielen, der seine Verzweiflung einfach mit dem Lachen überspielt und übertüncht. Wir sollen aufhören, den Überflieger vorzugeben, der wir in Wirklichkeit ja gar nicht sind. Wir dürfen und sollen Tränen zulassen, wenn Gott uns von Sünde überführt und mal wieder so richtig durchschüttelt und wachrüttelt. Nein, es soll nichts Gekünsteltes sein. Keine Tränen, damit andere denken, wow, wie demütig ich bin. Es sollen Tränen sein, die aus echter Betroffenheit kommen. Ein Betroffensein nicht nur über die eigene Sünde, sondern auch über die Leichtfertigkeit, mit der wir oft über Sünde hinwegsehen. Vor allem über die eigenen Fehler. Jakobus möchte genau aus dieser falschen Sicherheit, aus so einer falschen Fröhlichkeit herausreißen. Er möchte die Christen aufwecken, deren Leben befleckt ist von dieser Welt. Von diesen Christen, die nichts haben, weil sie nicht bitten. Von diesen Christen, die oft genug nicht einmal wissen, was es heißt, dem Teufel zu widerstehen, weil sie viel lieber auf allen Hochzeiten dieser Welt tanzen, als sich im Reich Gottes nützlich zu machen. Diese Worte des Jakobus haben mich in der Vorbereitung wieder sehr, sehr erschüttert. Und es ist mir klar geworden, was bin ich oft für ein träger Jünger Jesu. So viel Weltliches ist oft viel wichtiger, als die Beziehung zu pflegen mit ihm. Wir sind ja alle so beschäftigt, haben alle so viel zu tun, dass wir gar keine Zeit haben zum Trauern, zum Weinen, zum Heulen über unsere Sünden. Wir jammern und heulen zwar schon manchmal, aber dann vor allem wieder über die bösen anderen, über die schlimme Zeit, in der wir leben. Oh meine Güte, wie furchtbar ist es da draußen, diese gottlose Gesellschaft, die sich immer mehr von Gott abwendet. Ja, und bei uns? Ist da denn alles so astrein, so perfekt? Müsste da Gott nicht auch mal wieder einen Blitz einschlagen lassen? Zur Umkehr führen, zur Buße. Mal ganz ehrlich, wann haben wir das letzte Mal weinend am Bettrand gesessen, weil wir es kaum ertragen konnten, wie viel Dreck und Ekelhaftes immer noch in unserem Herz zu finden ist? Wann war dieses letzte Mal? Lasst uns diese Frage mit nach Hause nehmen. Wirklich mal Zeit nehmen, um in Ruhe über das Gehörte nachzudenken. Und Gott dann Antwort geben im Gebet. Er wartet darauf. Es folgt noch der sechste Schritt in unserem Text, sich demütigen. Hier schließt sich der Kreis wieder. Denn mit dem Aufruf, sich zu demütigen, beginnt und schließt dieser Absatz, Vers 6 und Vers 10. Und genau hier, in diesem Demütigen, liegt auch der Schlüssel zum Erfolg. Denn Gnade erfährt nur der Demütige. Ich erinnere nochmal daran. Demut beginnt im Herzen und zeigt sich dann im Verhalten. Das hat uns Jesus in seinem ganzen Erdenleben vorgelebt. Er war von Herzen demütig. Bei ihm wurde das Wesen der Demut überall sichtbar. Niemals hat er sich selber verteidigt. Niemals suchte er seine eigene Ehre, aber für die Ehre seines Vaters im Himmel. Da trat er ganz entschieden ein. Gott lädt uns ein, immer wieder in seine Nähe zu kommen. Bei ihm darf ich täglich mein Schuldenpaket loswerden, indem ich meine Sünden bekenne und mich reinigen lasse von ihm. Doch sobald ich aus diesem Kreislauf ausbreche und dem Teufel Raum gebe, dann wird aus den kleinen Sünden immer größere Sünden. Wir entfernen uns immer mehr von Gott. Ich versuche immer mehr zu vertuschen, auch mal 5 gerade sein zu lassen, nicht mehr allzu streng mit Gottes Geboten und Gesetzen umzugehen. Stück für Stück werden wir uns dann von Gott entfernen. Das passiert nicht plötzlich, nicht auf einmal, sondern in ganz kleinen Schritten, Minischritte weg aus der Gegenwart Gottes. Jagt die kleinen Füchse, rät uns deshalb schon der Prediger Salomo in seinem Buch Prediger. Ich wünsche mir, dass wir diese 6 Schritte der Umkehr nicht vergessen, sondern sie immer fester in unseren Alltag integrieren. Denn dieser Kreislauf des Hinfallens und Wiederaufstehens und wieder hinfallen und wieder aufstehen, es hört erst im Himmel auf. Solange wir noch auf dieser Erde sind, müssen wir diese 6 Schritte gehen. Erstens, uns Gott unterordnen. Zweitens, dem Teufel widerstehen. Drittens, uns Gott nahen. Uns reinigen lassen, echte Reue zeigen und schließlich immer wieder neu uns demütigen vor Gott. Amen. Wir beten noch. Lieber Jesus, du kennst unser Herz und du weißt, wie gerade dieses Demütigen uns oft schwerfällt. Es ist leicht, darüber zu predigen, darüber zu lesen, darüber zu diskutieren, aber es ist so schwer, im eigenen Leben es anzuwenden, auf sich selber, nicht nur auf die anderen. Sich selber in deinem Licht zu erkennen, zu merken, wie fehlerhaft wir sind, wie wir dich und deine Gnade jeden Tag brauchen. Ja, wir danken dir auch für dieses Bibelwort, das uns mal wieder neu wachrütteln möchte, auch aus vielleicht mancher Schläfrigkeit, mancher Weltverliebtheit, wo wir andere Prioritäten gesetzt haben, die dir nicht gefallen. Du willst uns zurückholen. Du willst uns neu das Wichtigste werden. Du willst wieder Gott in unserem Leben werden. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder neu beugen vor dir. Dass wir uns Zeit nehmen, umzukehren und dich als diesen absoluten Herrn anerkennen. Denn du hast, wie wir es anfangs gehört haben, Gedanken des Friedens mit uns, gute Wege. Du möchtest uns segnen, uns Schutz geben, uns Halt geben, uns Sicherheit geben, ja all das, was wir doch so dringend brauchen jeden Tag. Danke für deine Liebe, danke für deine Geduld, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen. Amen.